Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen.
Dankeschön. Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, hier so viele kostbare, wertvolle, schöne und geliebte Menschen zu sehen. Und es ist mir eine Ehre, heute Morgen gerade für euch auch oder mit euch zusammen über das Wort zu sprechen. Das heißt, das Thema, das ich ausgewählt habe, heißt eigentlich, hüte deine Zunge. Das hat natürlich erstmal was sehr Autokratisches oder was Erzieherisches. Und doch, denke ich mal, wir werden recht schnell dahin kommen, dass wir merken, wie viel Segen und wie viel Gnade Gottes alleine schon in dieser einzigen Formulierung steckt. In unserem Kopf, das wird jeder wissen, befinden sich 7 Öffnungen, die hat der Herrgott dort soweit eingerichtet. Ja, wir haben 2 Ohren zum Hören, wir haben 2 Augen zum Sehen, wir haben 2 Nasenlöcher zum Riechen. Ja, nur bei einem hat es nicht zum Paar gereicht. Oder der Herrgott hat sich gedacht, vielleicht ist es besser, wir belassen es bei einer Öffnung. Und das ist der Mund. Und mit ihm die Zunge. Weil genau diese Öffnung es ist, die uns auch die größten Probleme schaffen kann, die der größte Segen sein kann, die aber auch zum größten Fluch werden kann. Und da finden wir zahlreiche Bibelstellen, ja, gerade auch natürlich im Neuen Testament, auch die Dinge, die Jesus uns bereits gesagt hat. Es gibt aber auch Auslegungen. Ich habe hier eine Stelle, die wird von den Rabbinern genutzt, also von orthodoxen Rabbinern in den Gottesdiensten. Und die fasst auch sehr gut zusammen, was es eben für uns bedeutet, in der Konsequenz mit der Zunge, mit dem Mund umzugehen. Die Rabbiner benutzen folgendes Bild. Leben und Tod befinden sich in der Hand der Zunge. Hat die Zunge eine Hand? Nein. Doch wie die Hand, so tötet auch die Zunge. Die Hand vermag nur in der Nähe zu töten. Die Zunge aber wird ein Pfeil genannt. So steht es im Psalm 120, Kapitel 3, Vers 4. Weil sie auch aus der Entfernung töten kann. Pfeile sind tödlich auf eine Entfernung von 40 bis 50 Schritten. Die Zunge aber reicht über die ganze Erde bis zum Himmel hinauf. Im 4. Mose, wir befinden uns an der Stelle, ja, die 10 Gebote wurden erhalten, das Meer wurde geteilt, es gab zahlreiche Wunder, die Gott vollbracht hat. Und Mose und Aaron führen das Volk in die Wüste, sind nun in der Wüste. Und Gott sagt zu Mose im Kapitel 13, schick Kundschafter aus in das Land, das ich euch geben will, in das heilige Land, damit ihr seht, was ich für euch bereitet habe. Und Mose wählt aus jedem der 12 Stämme einen Kundschafter aus. Ja, es waren damals auch in der Masse die Anführer der jeweiligen Stämme. Und schickte diese 12 Kundschafter nach Kanaan, das heißt, um das heilige Land auszukundschaften und ihnen mitzuteilen und zu zeigen, zu sagen, was Gott dort für sie bereitet hat. 40 Tage sind die Kundschafter durch das Land gezogen. Als sie wiederkamen, war vorne in dieser Gruppe dieser Kundschafter, wenn man sich das vorstellt, wenn die zurückkamen ins Lager, hatten die ersten beiden so einen Holzstamm über die Schultern gelegt. Und daran war eine Traubenrebe befestigt. Ja, eine Traubenrebe, wenn wir sie vom Teller nehmen, wissen wir, wie groß sie ist. Ja, aber das war eine, da brauchte man 2 Männer, die alleine nur diese prallen Früchte, diese Traubenrebe getragen haben. Und dann fingen die Kundschafter an zu berichten. Das ganze Volk war versammelt und die Kundschafter erzählten, ja, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, seht diese Früchte, seht das, was Gott uns dort bereitet hat. Ja, also es ist nicht vorstellbar. Es ist einfach wirklich alles in Masse vorhanden, für alles gesorgt. Und es ist wirklich das Land, das überquillt an Nahrung und an Dingen, die uns bereitet sind. Und dann kamen die ersten Kundschafter und sagten, aber da sind Festungen gebaut, da gibt es Völker, die dort leben. Ja, und die sind uns nicht wohlgesonnen. Ja, das haben wir schon gemerkt, als wir dort ausgekundschaftet haben. Ja, wir haben sogar Riesen gesehen. Und das alles schreckt uns. Und wir glauben nicht, dass wir dort wirklich dieses Land erobern können. Ja, dass wir gegen diese Völker bestehen können. 10 Kundschafter waren es, die immer wieder vor dem Volk das wiederholten. Bis hin, dass sie sogar gesagt haben, dass es eben am Schluss, als das Volk dann schon skeptisch wurde und sagte, ja, aber warum sollen wir dann dorthin ziehen? Warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Und schon wurden Mose und Aaron wieder angeklagt. Alles war hinfällig. Ja, plötzlich hieß es nur, wie können wir zurück? Wir brauchen einen neuen Anführer. Sogar gesteinigt sollten sie werden. Bis dann, wie gesagt, nur 2 dieser 10, und zwar Kaleb und Joshua, 2 es waren, die sagten, nein, warum sorgt ihr euch? Macht euch doch keine Gedanken. Gott hat uns dieses Land verheißen. Das heißt, wir werden dort, wenn wir dort eintreffen werden, wenn wir dort hinkommen werden, sind wir nicht alleine. Natürlich werden wir die besiegen. Natürlich hat Gott uns dieses Land versprochen und dann werden wir es auch bekommen. Ja, aber dann kamen, wie gesagt, diese 10 Kundschafter und das, was sie immer wieder sagten, das ist unmöglich. Nein, das ist unmöglich. Und das Volk trat mit ein in diesen Klang und sagte, ja, das ist für uns unmöglich, wir werden es nicht schaffen. Für den Gott Israels unmöglich, der das Meer teilte, der sie aus der Sklaverei holte, aus der Gefangenschaft, der sie hineinführte in die Wüste, der ihnen ein Wunder nach dem anderen präsentierte. Und das Wort hieß, es ist unmöglich. Die Konsequenz, nachdem Mose noch in Fürbitte gegangen ist, und die meisten wissen, Mose ist mit Sicherheit der größte Fürbitter nach Jesus und Elia, ja, den es je gegeben hat, auch in der Bibel, der dann noch mit Gott verhandelt hat, damit eben nicht wirklich in dem Moment komplett das ganze Volk da hätte drunter leiden müssen oder ausgelöscht werden sollen. Ja, der war es schließlich, der es dahin führte, dass es dann nur diese 10 Kundschafter erst einmal traf. Die wurden mit einer Plage überzogen, das heißt, die starben sofort. Und für alle anderen, die sich wieder gegen ihn aufgelehnt hatten, die eben gesagt hatten, na, das ist unmöglich für diesen Gott, ja, die nicht an ihn geglaubt hatten, für die hieß es, weitere 40 Jahre durch die Wüste zu ziehen. Sodass keiner von ihnen, außer Kaleb und Joshua, jemals das heilige Land betrat. Und auch ihre Kinder mussten noch als Hirten weiter durch die Wüste ziehen, 40 Jahre lang. Und diese Konsequenz, und das hat Mose auch so zu Gott gesagt, war eben, darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will genauso an euch handeln, wie ihr von meinen Ohren geredet habt. Was haben sie gesagt? Es ist unmöglich. Die Konsequenz, für sie war es unmöglich, jemals das heilige Land zu sehen. So sehen wir eben recht früh in der Bibel bereits, welche Konsequenz das ausgesprochene Wort hat für die, die sich zum Volk Gottes zählen und die an ihn glauben und die dann in Zweifel verfallen. Es gibt noch weitere Textstellen. Moment. Und zwar in Sprüche 18:21. Das ist jetzt nur eine kurze Auswahl. Ja, also wenn man irgendwo in einer Suchmaschine im Internet, in der Bibel, das Wort Zunge eingibt oder das Wort eingibt, dann hat man mit Abstand die meisten Treffer, die dort erzielt werden, weit über allem anderen. Ja, weil das wirklich das Kernthema auch gerade im Alten Testament, aber natürlich auch im Evangelium, in der Lehre Jesu ist. Also Sprüche 18:21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Wer seine Lippen hütet, bewahrt sein Leben. Wer seinen Mund aufreißt, den trifft Verderben. Wie ist es heute? Das ist ein Anti-Mobbing-Spot aus Kanada, den ich durch Zufall entdeckt habe. Und wer von euch mitbekommen hat, vor einigen Wochen, hat sich an einer Berliner Grundschule ein 11-jähriges Mädchen das Leben genommen. Ein 11-jähriges Mädchen. Ja, man muss sich mal vorstellen, ein Mädchen, das noch nicht mal überhaupt in das Chaos der Pubertät eingetreten ist, also noch gar nicht erst dieses schwierige Gewässer durchfahren musste. Und der Hintergrund war, und das hat sich nachher auch klar herausgestellt, ja, ist es natürlich gewesen, dass dieses Mädchen massiv gemobbt wurde, dass an dieser Schule massives Mobbing vorherrschte. Ja, und Mobbing kann verschiedene Auslegungen haben. Das kann körperliche Gewalt sein, dadurch, dass eben so jemand dann ständig immer wieder attackiert wird, bedroht wird, erpresst wird, wie auch immer. Und natürlich, was ganz massiv ist und was meistens noch viel subtiler und natürlich eben auch, und das passt ja auch zu unserem Thema, eben noch wesentlich größere Auswirkungen hat, das ist durch das Wort. Sei es jetzt eben durch das gesprochene Wort, durch Attacken eben in der Schule, auf den Schulhof, wo auch immer, oder was eben heutzutage ja auch immer gang und gäbe ist, Social Media. Ja, Facebook, Instagram, WhatsApp, was immer, da werden Gruppen gebildet. Und wenn es einem dann irgendwann mal zu langweilig wird oder wenn dann wirklich der böse Geist sich dort auch auswirkt, dann geht es los und dann werden Menschen wirklich bis in den Tod gemobbt. Ja, und das ist das, vor dem wir heutzutage auch als Verantwortung, gerade auch eben auch als Erwachsene und als Gesellschaft stehen. Jetzt möchte ich euch fragen, wer wurde denn, ich spreche jetzt gar nicht mal von der jüngeren Vergangenheit, ich allgemeinere das jetzt mal ruhig, wer wurde in seinem Leben durch Worte schon massiv verletzt? Ja, da gehen viele Arme hoch, das glaube ich. Wer hat andere jemals durch Worte verletzt und ist sich dessen bewusst? Sehr gut. Ich habe meinen Arm natürlich auch mitgehoben, ganz klar, da kann ich mich nicht rausnehmen. Beides geht sehr oft überein oder von beiden können wir uns nicht freisprechen, egal wie nah wir auch im Glauben stehen oder genau wie lange wir auch schon im Glauben stehen. Auch diese Dinge passieren immer wieder. Aber wie kommt es dazu, wie kann es dazu kommen, dass wir uns, und das ist in der Regel erstmal der erste Angriffspunkt, uns selber und natürlich anderen Menschen, oft auch Menschen, die wir sehr lieben oder die uns anvertraut sind, solchen Schaden zufügen. Ich möchte euch ein Beispiel nennen oder ein Gleichnis ein Stück weit. Für die, die jetzt auch neuer hier sind, kurz als Info, ich bin schon seit über 30 Jahren bei der Bundeswehr im Militärbereich unterwegs und habe dort auch relativ früh schon eine Ausbildung als Funker gemacht. Funker sind die, die dann irgendwann mal früher mit der Kabeltrommel auf dem Rücken rumgerannt sind und Kabel über Kilometer gelegt haben oder aber die später dann eben als modernere Geräte kamen, eben mit Funkgeräten gearbeitet haben. So, solch ein Funkgerät, und da gibt es so einen Spruch bei uns im Militär, der sagt immer grundsätzlich, denken, drücken, sprechen. Weil so ein Funkgerät hat natürlich eine Sprechtaste, man kennt das von den Walkie-Talkies, und einer kann immer nur sprechen. So, und das habe ich mir immer sehr zu Herzen genommen, auch natürlich, weil es wichtig ist, wenn wir Informationen oder wenn man gerade jetzt auch eben das Militärische betrachtet, wenn dort man in einer Kampfsituation ist, geht es oft um Leben und Tod, wenn man solche Informationen weitergibt. Und von daher war es immer wichtig, eben zu sagen, okay, ich muss erstmal nachdenken, was will ich jetzt sagen und spreche mal nicht eben so frei raus, wie ich es gerade möchte. Ja, so Leute, die sagen, ich trage das Herz auf der Zunge, das ist immer gefährlich, ja, weil dann meistens eben Dinge rauskommen, über die man nachher selber erschrocken ist. Deswegen war es da immer ganz wichtig, den Kontext auch zu betrachten. So, wenn wir ans Denken gehen, ans Nachdenken, landen wir irgendwann bei den Gedanken. Und wo entstehen Gedanken? Erstmal, ja, darüber sprechen wir gleich noch, da kommen wir gleich noch hin. Das ist, kann man diskutieren, aber grundsätzlich Gedanken vom Denken kommen natürlich erstmal aus unserem Kopf. Deswegen möchte ich gerne auch hier mit dem Kopf anfangen und den schauen wir uns als erstes mal an. Und dazu hat Jesus eigentlich schon im Kern alles das gesagt, was dort auch, was das Wort und den Zusammenhang zu den Gedanken betrifft, was dort in uns passiert. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Von welchem Baum ist dann hier wohl die Rede? Ja, das sind unter anderem, ich sage das mit aller Vorsicht, unter anderem, weil auch das Herz natürlich eine wichtige Rolle spielt, auch unter anderem eben unser Gehirn, unser Kopf, unsere Gedanken. Da, wo all die Dinge entstehen, die wir irgendwann auch mal aussprechen und die uns da auch bewegen und die da mit uns arbeiten. So, jetzt nicht erschrecken, wir sind hier nicht bei einer Neurologentagung. Ich werde jetzt auch nicht anfangen, in wissenschaftliche Exzesse auszubrechen. Das kann mir nicht passieren, weil dafür habe ich auch nicht den fachlichen Background. Aber was ich euch gerne näher bringen möchte, und das ist in dem Zusammenhang elementar wichtig und hat mir und meiner Frau auch entscheidend geholfen, ist Dr. Carolyn Leaf. Und zwar ist sie eine Neurologin, eine bekannte Neurowissenschaftlerin, die wirklich, so wie das wissenschaftlich auch überhaupt nur irgendwo messbar ist, wirklich einen großen Erfolg hat im Bereich der Gehirnforschung und die gleichzeitig aber schon seit Kindheit an, seit vielen, vielen Jahren auch bei Jesus ist und den wirklich tief im Glauben steht. Und die genau hier den Zusammenhang hergestellt hat zwischen der Welt unserer Gedanken, das, was in unserem Gehirn passiert, und eben dem, was uns die Bibel lehrt und was uns unser Erlöser gelehrt hat. Wir schauen mal hier auf die Nervenzellen. Ich gucke mal gerade, ob mein Klicki bunt ist hier, funktioniert. Ja. Also, das sind Nervenzellen. Ja, das ist das, was also in unserem Gehirn alles miteinander vernetzt und wo halt Informationen immer wieder fließen, auch Informationen von außen, die wir aufnehmen, Einflüsse, die auf uns wirken, immer wieder auch verarbeitet werden. Wenn man jetzt mal sich das hier so anschaut, hier unten an den Enden, wird man relativ schnell sehen, das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit etwas. Nämlich es hat eine große Ähnlichkeit mit Bäumen oder mit den Ästen von Bäumen. Ja, und in der Großhirnrinde unseres Gehirns gibt es ganz viele dieser Verästelungen. Und Dr. Carolyn Leaf vergleicht das so wunderbar mit dem Windhauch in den Bäumen. Das heißt, das, was in diesen Verästelungen, in diesen Nervenzellen an Informationen übertragen wird oder das, was dort liegt, was dort abgelegt worden ist, irgendwann mal zu einem Zeitpunkt in unserem Leben, wird hier also durch so einen, ja, als wenn man im Wald steht, einen Windzug spürt und die Bäume über einem, die Äste anfangen, dieses wunderbare Geräusch zu machen, wenn der Windhauch durchzieht, das passiert auch in unserem Gehirn. Das Wichtige ist, hier sind alle Gedanken gespeichert. Das heißt, alles das, was wir vielleicht aktuell, gerade im Moment oder vor kurzer Zeit oder irgendwann mal in unserem Leben an Gedanken in unserem Kopf formuliert haben, durch Ereignisse, die in unser Leben eingetreten sind, wird hier gespeichert und bleibt dort auch so lange, bis wir entscheiden, praktisch den Knopf drücken, es einschalten und sagen, wir geben es ab oder wir lösen es auf. Aber solange wir da nichts unternehmen, passiv bleiben, wird das alles als Summe unserer Gedanken bei uns verbleiben und so auch unsere Entscheidung und alles, was wir tun, entscheidend beeinflussen. Ja, alles das, was wir an Reaktionen auch zeigen, egal in welcher Situation, resultiert auch immer aus dem, was wir in unseren Gedanken angesammelt haben oder was wir dort gespeichert haben. Jetzt gibt es gute Gedanken. Wir können liebevolle Gedanken haben über andere Menschen, über das Leben, über uns. Aber es gibt eben auch eine Menge toxischer Gedanken, die sich hier abspeichern. Toxisch, wirklich vergiftete Gedanken, die entstehen dadurch, dass wir verletzt werden von jemandem, dass wir vielleicht selber in einer Situation falsch reagieren und diese Last mit uns nehmen und das nicht abgeben und es bleibt gespeichert eben in unseren Gedanken, in diesen Bäumen. Und das hat auch Einfluss auf unser körperliches Befinden. Wir können nicht das Gehirn vom Rest des Körpers abtrennen und können sagen, wir haben irgendwo ja, Probleme, Gedanken, die uns irgendwie bewegen und das hat dann aber keinen Einfluss auf uns. Ganz im Gegenteil. Sondern man sieht das hier auch schon, wie das Gehirn verläuft und ich denke, das weiß auch jeder, wie das alles miteinander auch im Körper vernetzt ist. Und das heißt, alles das, was wir an Gift in unseren Gedanken ablagern und was dort sich anhäuft, wirkt sich unmittelbar aus auf unser körperliches Befinden. Sprich, unser Stresshormonspiegel im Blut steigt. Das ist immer dann, wenn wir dann merken, wir werden wütend, wir kriegen negative Emotionen, die eben aus solchen toxischen Gedanken auch entstehen. Und dadurch wird eben unser Immunsystem auch damit beschäftigt, dass es sich nur mit diesem Stress, mit diesem Stresspegel auseinandersetzen muss und nicht die Zeit hat, seiner ursprünglichen Aufgabe nachzugehen, sich tatsächlich eben gegen die normalen Krankheiten auch zur Wehr zu setzen, die uns bedrohen. Seien es jetzt Erkältungsviren bis hin aber auch sogar gegen Krebs. Und umso mehr eben diese toxischen Gedanken auch im Kopf diese Macht ergreifen und wir uns denen auch unterwerfen, indem wir nicht aktiv dagegen vorgehen, umso mehr wird unser Körper eben auch mit diesen Stresshormonen durchspült und kriegt dadurch eben das Thema auch, dass er keine anderen Dinge hat, gegen die er ankämpfen kann. Die gute Nachricht ist, dass wir solche toxischen Gedankengebäude, und man muss sich das bildlich vorstellen, ich habe jetzt kein aktuelles Bild dazu, aber wer das Buch von der Carolyn Leaf, Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet, sich dann auch mal anschaut, wird feststellen, sie hat da Gehirnscans drin, sie hat da Bilder drin und sie weist nach, wie diese toxischen Gedanken aussehen. Es ist wie ein Krebsgeschwür. Die sind in der Regel dunkel im Gehirnscan auch zu erkennen. Und man kann beobachten, wenn diese Gedanken abgegeben werden, wie sich das tatsächlich dann physisch verändert im Gehirn, wie die aufgelöst werden. Das heißt, wir können diese toxischen Gedankengebäude förmlich niederreißen und sie durch positive Gedanken ersetzen. Wodurch geschieht das? Jemand eine Idee? Gibt es hier passionierten Neurowissenschaftler? Nein? Gut. Ganz einfach, durch Buße und Vergebung sind die beiden einzigen Faktoren, die beiden einzigen Dinge, mit denen wir alle diese Dinge einreißen können. Diese unglaubliche Macht, die uns Gott verliehen hat dadurch, dass wir in der Lage sind, hier wirklich ganze Burgen, Festungen, die sich in unserem Kopf manifestiert haben, zum Einsturz zu bringen. Und das sind Buße und Vergebung. Und es ist tatsächlich nachgewiesen, und das kann man mit Gehirnscans auch zeigen, die lösen eine Proteinsynthese aus, wirklich wenn jemand in Buße oder Vergebung geht, und zerstören diese toxischen Gedankengebäude. Welche Größe von Gott zeigt sich da drin, ja? Ja. Wow. Gehirnwellen. Auch ein spannendes Thema. Ich sage, keine Angst, ich werde jetzt den Vortrag zum Thema Gehirnwellen nicht ausarten lassen, aber es gibt sogenanntes Neurofeedback. Das ist ganz interessant. Man kann also wirklich Gehirnströme messen, mit welcher Geschwindigkeit die arbeiten, also mit welcher Geschwindigkeit diese Informationen im Gehirn übertragen werden. Und das hat Auswirkungen darauf, in welchem Zustand gerade wir uns auch körperlich oder auch mental befinden. Das fängt an, wie gesagt, hier mit solchen Delta-Wellen. Das sind die im Tiefschlaf. Man sieht schon, das geht alles sehr entspannt. Also wer richtig gesund, tief, fest schläft, ja, dessen Gehirn arbeitet in diesem Delta-Modus, mit diesen Delta-Wellen. Dann gibt es Theta, Alpha. Ich will jetzt nicht alle einzeln nochmal aufbröseln. Sie sehen, man sieht ja, die werden immer entsprechend schneller. Das heißt, bei Alpha ist man in sehr guten, fokussierten Zustand, wo man zum Beispiel konzentriert arbeitet, während man bei Beta-Wellen schon in den Stress gerät. Und Stress ist niemals gut. Ja? Da gehen wir gleich noch drauf ein. Stress ist genau eben eigentlich unser größter Feind. So, da wird es also schon schwierig. Jetzt gibt es da unten Gamma-Wellen. So, diese Gamma-Wellen haben jetzt ja nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit. Ja? Die arbeiten in einem Modus, in einer Geschwindigkeit, der fast nur schwer messbar ist. Und das Interessante ist, dass eben Neurowissenschaftler auch das Ganze noch nicht abschließend erforschen konnten. Weil das ein Bereich ist, auf den können sie nicht wirklich zugreifen, den können sie nicht analysieren. Was man aber festgestellt hat, ist, dass es sich grundsätzlich um einen höheren Bewusstseinszustand handelt, der nach Aussage allgemeiner Wissenschaft bei spirituellen Menschen besonders oft vorkommt. Ich greife die Aussage von Carolyn Leaf auf und sage, das haben die Nachfolger Jesu. Ja? Und das ist auch nachweisbar. Das haben sie nicht, wenn sie Hindu oder sonst irgendwas sind, sondern das hat man in dem Moment, wo man wirklich beim Gott Israels ist, wo man wirklich die Nachfolger Jesus ist. Und das ist jetzt nicht von mir eine freie Interpretation, sondern das ist beweisbar, belegbar. Dann arbeiten besonders diese Gamma-Wellen. Das ist eine Geschwindigkeit, ein Zustand. Und ich nenne es jetzt einfach beim Namen, so wie es auch Carolyn Leaf tut. Das ist der Heilige Geist. Ja? Der Heilige Geist, der in unserem Gehirn wirkt, der uns zu Erkenntnis führt, der uns zu dem Verständnis führt, das Wort Gottes zu verstehen und damit auch von anderen insofern unterscheidet, die nicht die Gnade des Glaubens haben, dass wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir Gottes Wort lesen, dass das für uns keine absurde, abstrakte Geschichte ist, sondern dass es für uns die herzerquickende und einzige wahre Wahrheit ist. Und das erfahren wir mit diesen Gamma-Wellen. Ein letzter Ausflug ins Gehirn gehört mit dazu, weil wir können uns nicht nur auf die größeren Hirne, Kurzhirnrinde beschränken, sondern ganz wichtig, und wir waren ja, das Wort Stress wurde ja schon genannt, wir haben ein sogenanntes limbisches System. Das Thema bei diesem limbischen System ist, es reagiert reflexartig auf Umwelteinflüsse. Das heißt, da ist gar nicht viel Zeit zum Nachdenken, das ist also genau das, sagen wir so ein bisschen der Tiger im Kopf, den wir bändigen müssen. Das heißt, das reagiert sofort, wenn wir attackiert werden oder wenn wir in eine unangenehme Situation kommen, dann fängt dieses limbische System sofort an und geht sofort in die Offensive, haut irgendwas raus. Das heißt, muss irgendwo ein Stück weit auch natürlich gebändigt werden. Das ist aber oft nicht so einfach, weil oberhalb dieses limbischen Systems, das ist jetzt hier nicht ersichtlich, aber es befindet sich hier unterhalb, das ist der sogenannte Mandelkern. Die Amygdala, hört sich exotisch an, ist nichts anderes als einfach nur der Alarmmelder in unserem Kopf. Das heißt, immer dann, wenn wir in der Situation, also sprich, wenn eine ungewohnte Situation kommt, ich sage jetzt mal eine junge Frau, die abends im Dunkeln im Park spazieren geht und trifft plötzlich auf eine Gruppe junger Männer, dann geht die Amygdala an. Das ist so ein bisschen wie die Sirene beim Polizeiauto. Ja, dann geht es sofort los. Wuff, Stresshormone werden ausgeschüttet, der Körper wird wirklich geflutet. Und dann gibt es eigentlich nur drei grundsätzliche Reaktionen, die daraus heraus entstehen. Und zwar ist das entweder eine Schockstarre, ein Fluchtreflex oder Kampfbereitschaft. So, das Letzte, ohne jetzt hier jemanden auf den, oder den Damen auf den Fuß zu treten. Das Letzte, die Kampfbereitschaft, ist oft eher den Herren vorbehalten. Das heißt, bei denen geht dann sofort der Modus an. Ja, Muskeln werden angespannt, das Adrenalin pumpt. Und in so einer Situation gehen die sofort in eine Kampfsituation. Erstmal, ohne das jetzt noch in Kategorien zu werten. Ja, ob mehr oder weniger. Bei den Damen, und wir sind bei dem Beispiel, die junge Frau, die jetzt auf diese Männergruppe zugeht, und sieht die jetzt im Dunkeln und steht dort und kann nirgendwo links, rechts ausweichen, bei der geht natürlich erstmal Schockstarre los oder der Fluchtreflex, eins von beiden. Entweder sucht sie eine Möglichkeit, wo sie flüchten kann, oder aber sie erstarrt, das ist einfach hormonell im Körper dann so gesteuert, dadurch, dass die Amygdala diesen Alarm schlägt, und dann steht sie da. So, jetzt gibt es zwei Kategorien. Entweder ich bin unvorbelastet, ja, die junge Dame hatte noch nie eine unangenehme Begegnung mit solchen Männern und ist also noch nie irgendwie in eine Situation gekommen, wo es für sie schwierig wurde, dann kann sie das handeln, dann löst sich das irgendwann auf. Wenn sie dann noch ein bisschen geübt ist, dann schaltet sie ihre präfrontale Kortex ein, das ist hier oben der Verstand. Ja, damit kann man dieses System aushebeln, damit kann man den Tiger an die Leine nehmen und kann sagen, bleib ruhig, Mädchen, das kriegst du hin, ja, die sind harmlos. Da bleibst du jetzt nur cool, guckst dir nicht in die Augen, gehst da durch, passt das. Das ist die taffe junge Frau, die nicht vorbelastet ist. Wenn diese junge Frau aber ein Erlebnis hatte, wenn sie irgendwann mal angefasst wurde, bedroht wurde, ja vielleicht sogar misshandelt oder vergewaltigt wurde, dann kriegt sie das nicht hin. Dann kann sie nicht eben mal schnell ihren Verstand einschalten. Sondern dann ist dieses toxische Gedankengut, dieses Trauma auch, was da ist. Traumata sitzen noch tiefer im Unterbewusstsein, sind aber im Grunde auch diese toxischen Gedanken, die wir nicht loswerden. Dann umklammert sie das, dann wird sie in diese Schockstarre kommen. Dann kann sie nicht reagieren. Und dann kann ihr nur noch Jesus, dann kann ihr nur noch Gott helfen, dass diese jungen Männer es gut mit ihr meinen. Ja? Und das ist jetzt kein Vorteil gegen junge Männer, welcher Kategorie auch immer, sondern ich nehme das nur als Beispiel. Genauso gut trifft das auf Männer zu, die in der Situation in der Kneipenprügelei oder in der Kneipe komisch angesprochen werden und sich bedroht fühlen und sofort in diese Kampfbereitschaft gehen. Ja, das ist ganz wichtig. Also man merkt schon, das wird sofort ein Brandbeschleuniger in dem Moment, wo ich toxische Gedanken habe, die ich damit verbinde mit einer Situation. Es passiert was von außen und sofort, ja, habe ich Feueralarm. Kracht's. So, das Bild habe ich jetzt eigentlich nur genommen. Das ist übrigens aus dem Buch von der Carolyn Leaf. Ich mache hier keine Werbung für die gute Dame, sondern wie gesagt, unter uns dürfen wir über christliche Autoren noch offen reden. Ich habe da auch keine Hand drauf oder sonst irgendwas und bin selber einfach nur sehr angetan von dem, was sie hier aufschlüsselt. Und dazu, ganz wichtig hier, und jetzt kommt auch das, was vorhin gesagt wurde, das Herz natürlich auch ganz klein spielt, weil das ist natürlich unmöglich, das hier auszuklammern. Das ist sogar mit eigentlich noch das Wichtigste. Auch das Herz ist verbunden mit unserem Gehirn. Und das Spannendste dabei ist, dass dieses Herz sogar ein eigenes Gehirn hat, bestehend aus 40.000 sogenannten Neutronen, also Nervenzellen. Das sind diese Enden, die wir gesehen haben, auch gerade eben in unserem Kopfgehirn. Wie gesagt, das Herz selber hat ein eigenes Gehirn. Das pumpt nicht einfach nur Blut durch oder ist jetzt eben einfach nur ein Muskel, der ständig arbeitet, sondern es hat wirklich ein eigenes Gehirn. Und normalerweise, wenn alles gut ist, wenn wir frei und geschützt sind vor allen toxischen Ideen, Gedanken, die uns verfolgen können, dann ist genau dieses Herz unsere Kontrollstation. Weil was sitzt im Herzen, was wird vom Herzen ausgehen? Bitte? Leben sowieso, ganz wichtig. Aber hier in dem Kontext erstmal die Emotionen, weil wir haben ja bis dato von Gedanken gesprochen. So, alles das, was wir erstmal nur normal als Gedanken, als Ideen, wie auch immer, auffassen. Aber Emotionen, die kommen aus dem Herzen. Ja? Und es gibt eigentlich nur zwei große Gruppen von Emotionen. Und zwar ist das auf der einen Seite die Liebe und auf der anderen Seite die Furcht. Ja? Liebe, dazu gehört Freude, Vertrauen, Fürsorge, Frieden, Sanftmut, all die Dinge, die uns tragen, wenn wir eins sind mit uns und mit dem Herrn. Auf der anderen Seite steht die Furcht. Bitterkeit, Ärger, Hass, Zorn, Angst, Schuld, Scham, Depression, Verwirrung. Alles das liegt unter dieser Frucht, dieser toxischen Frucht der Furcht. So, beide kommunizieren miteinander. Das heißt, hier unser Gehirn, die Gedanken, die wir irgendwann mal gefasst haben, die Traumata, die wir irgendwann mal erlebt haben, die Schicksalsschläge, die uns ereilt haben, ja, das, was wir an unguten Gedanken vielleicht unserem Nachbarn gegenüberbringen oder einer Schwester, einem Bruder, einem Onkel, einem Vater, der uns irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise verletzt hat oder Dinge, die wir getan haben, wo wir andere verletzt haben. All das, was in diesen Bäumen des Gehirns abgelegt ist, wirkt immer auch unmittelbar aufs Herz. Das ist nicht zu trennen. Und umso mehr vergiftet unsere Gedanken sind, umso mehr vergiftet unser Kopf ist, umso mehr vergiften wir auch unser Herz. Und das Herz kann sich nicht frei davon machen. Es ist darauf angewiesen, es ist im ständigen Austausch mit unserem Gehirn. Diese toxischen Gedanken erzeugen also gleichzeitig auch toxische Emotionen. Ja? Toxische Gedanken gehen immer mit toxischen Emotionen überein. Wenn ich über etwas nachdenke und es ist negativ, es ist in dem Moment irgendwo gegen jemanden gerichtet zum Beispiel, dass ich jetzt über jemanden urteile, dann wird daraus auch irgendwann eine Emotion entstehen. Ja, beides ist nicht voneinander zu trennen. Gedanken und Emotionen ergänzen und ernähren sich auch voneinander und sind voneinander abhängig. Wir schauen uns das mal an, was da passiert. Ich lasse das mal gerade laufen. Wir sehen also hier, das Schwarze sind eben wirklich die toxischen Emotionen. Und das Blaue wirkt hinein in dem Moment, wo wir mehr und mehr diese toxischen Emotionen ablegen oder die toxischen Gedanken auch ablegen und schließlich dazu kommen, dass wir unser Herz von all diesem, das ist wie ein Katalysator beim Auto, der ganze Dreck, der sich da ansammelt, ja, also diese ganzen negativen Gedanken, die dann in toxische, in negative Emotionen münden. All das können wir ablegen. In dem Moment, wo wir dahin gehen, dass wir diese toxischen Gedankengebäude einreißen, damit auch die toxischen Emotionen auflösen, die also jetzt hier, wie gesagt, in dieser kurzen Skizze nach und nach verschwinden. Das geht nicht mal von heute auf morgen, das ist ein ständiger Prozess. Das ist ganz wichtig. Das unterschätzen viele. Das ist ein ständiger Prozess und ich weiß, wovon ich rede. Das geht nicht damit, dass ich einmal sage, ich habe jetzt mein Leben Jesu übergeben und damit ist Heideweide Himmelkraut und alles ist gut und mir geht es ab jetzt wunderbar, mir kann gar nichts mehr passieren, weil ich habe Jesu meinen Herrn und damit bin ich geschützt. Ja, Jesu will uns schützen. Und Jesus findet auch seinen Platz in uns. Und wenn wir getauft werden und all die Dinge erfüllen, dann haben wir auch den Heiligen Geist. Und trotzdem erwartet Jesus von uns, dass es eine tägliche Arbeit ist und dass wir uns Tag für Tag, und so hat er gesagt, lasst jeder Tag hat seine eigene Last, dass wir Tag für Tag hingehen und uns immer wieder aufs Neue prüfen, um genau eben diese toxischen Gedanken, und wenn sie auch nur im Keim sind, sofort auflösen. Und das geschieht, wie gesagt, mit Buße, wenn wir in die Buße gehen und natürlich auch in der Vergebung, wenn wir anderen vergeben. Egal, was sie getan haben. Es geht nur über diese Vergebung. Sonst bleibt dieser toxische Gedanke wie ein Krebsgeschwür in unserem Kopf und zerstört uns und unser Herz, unseren Körper nach und nach mehr. Und wer anders als Jesus konnte das so zusammenfassen? Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut. Oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Die Messlatte ist durchaus hoch. Ja, jedes Wort. Das Gute dabei, und das hat ja immer eine gute Nachricht auch, dass wenn es denn doch passiert, und es passiert immer wieder auch, und es wird tagtäglich immer wieder passieren, und manchmal merken wir es auch eigentlich erst zu spät, dass wir wirklich tatsächlich irgendwo ein böses Wort über einen anderen aussprechen oder immer, was meistens noch häufiger passiert, über uns selber, indem wir selber über uns negativ sprechen. Ich tauge nichts, ich kann nichts, ich schaffe das nicht. Das ist unmöglich. Ja? Denkt an die Kundschafter bei Mose. Das ist unmöglich. Diese Dinge, wenn wir das aussprechen, dass wir sie anschließen, wenn wir es erkennen, sofort unter das Kreuz legen können. Und wenn es da liegt und wenn wir das abgegeben haben, dann verändern sich auch unsere Gedanken, unsere Emotionen und unser Leben. Das ist ganz entscheidend. Jetzt hoffe ich, dass man das Video einigermaßen sehen kann. Das wird jetzt, falsche Richtung. Sag da gleich was zu. Geht ganz kurz. Kurzer Effekt. Von mir aufgenommen, und zwar im November letzten Jahres. Da war ich mit meiner Frau in Israel und wir hatten dort viele tolle Begegnungen und großartige Erfahrungen gemacht. Aber das blieb mir insofern in Erinnerung, weil das eben genau auch ein bisschen das darstellt, was ich mit dieser Herzzeichnung gerade gezeigt habe. Das ist die Burg Davids. Und in der Burg Davids, noch gar nicht mal seit allzu langer Zeit, läuft eine große Lasershow, wo dann eben zum Beispiel auch die Geschichte von David auf der Burg selber, es ist also wirklich imposant, dargestellt wird. Aber es fängt in der Regel damit an, wenn man reinkommt in die Burg, dann hat man diese Lasershow, man hat überall Blumen, es ist also wie ein Paradies, auf der Burgfestung überall abgebildet mit diesen Lasern. Und irgendwann geht es dann los und das Wasser strömt. Das ist eine Laserdarstellung, ja? Da kommt jetzt kein Wasser wirklich rein. Ich hoffe, das weiß jeder, das ist also nur eine Laserdarstellung. Aber was mir hierbei so in Erinnerung geblieben ist und mir im Herzen geblieben ist, was Gott mir gesagt hat, das ist das, was ich mit dem Herz gezeigt habe. Und das ist eine Prophezeiung, die wir haben. Weil wenn wir einst alle miteinander in Gottes Reich, in Jerusalem, wenn Gott mitten unter uns ist, leben werden, dann wird Jesu als der Nachfolger David, als Fürst, in dieser Burg herrschen. Und wenn wir Jesus als Fürsten in unserem Herzen aufnehmen, dann wird das Wasser fließen, der Heilige Geist. Und er wird uns reinigen von all diesen toxischen Emotionen und Gedanken, die uns ständig immer wieder aufs Neue angreifen und die uns begegnen, die der Feind streut. Dieses Bild wird irgendwann in Ewigkeit herrschen. Ganz kurz die Lösungsansätze dazu oder Möglichkeiten. Lösungen habe ich ja eigentlich schon im Grunde genannt. Ich fasse das nur kurz zusammen. Carolyn Leaf beschreibt es so, dass Gott uns zur Hoffnung bestimmt hat. Wir können unseren Verstand erneuern, uns verändern und heil werden. Mit Jesu Hilfe und Führung. Unsere Gedanken ihm unterordnen als Hüter unserer Zunge. Derek Prince, den meisten denke ich auch bekannt, einer der größten Bibellehrer aller Zeiten, Ehrlichkeit zu sich selbst ist der erste Ansatz. Toxische Gedanken erkennen, deswegen die tägliche Arbeit. Dann vor Gott bekennen, um Vergebung und Reinigung zu empfangen. Und zukünftig toxische Gedanken, Emotionen ablehnen und sich Gott unterordnen. Und Jesus die Kontrolle über unseren Verstand und unser Herz übergeben. Denn er alleine ist der Maßstab. Dann gibt es noch den Helm des Heils, den Paulus auch genannt hat, der aber schon im Jesaja auftaucht. Deswegen toxische Gedanken, unser Kopf. Ja, wenn wir den Helm des Heils aufsetzen und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, wenn wir das einsetzen, nutzen, wie eine Rüstung, dann sind wir geschützt. Dafür müssen wir aber auch das wirklich auch Jesus übergeben und müssen ihm auch unsere Gedanken unterordnen, die ihm übergeben. Dann haben wir diesen Helm des Heils, so wie er hier in den Bibelversen auch angesprochen ist. Ja, ich lasse die nochmal so stehen jetzt. Ups, es fehlt jetzt wieder eine. Eine Folie noch. Gehst du mal weiter? Ja, danke. Genau, zu früh. Gut. Okay, dann lese ich es gerade vor, kein Problem. Und zwar der 2. Korinther, Entschuldigung, 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, ja, das ich euch gesagt hatte, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das ist die Lösung, ja, die alles umfassende Lösung. Und die 5 Minuten muss ich jetzt einfach noch nehmen, weil es wichtig ist, weil ich kann hier nicht rausgehen ohne ein persönliches Zeugnis. Ja? Weil ich kann hier viel reden, kann hier viel erzählen oder ich kann jetzt hier auch aus der Bibel oder aus irgendwelchen Büchern zitieren und trotzdem ist es wichtig zu sagen, ja, was ist mit mir? Es fing an mit dem roten Matchbox-Koffer. 1973, war 7 Jahre alt. Mein Vater war gerade zurückgekommen, war 6 Jahre in einem Stasi-Gefängnis als Fluchthelfer. Das heißt, wir haben im Westen in Hannover gelebt. Er ist erwischt worden. Ich war nicht mal ein Jahr alt. Da war er dann weg und kam dann wieder aus dieser Stasi-Gefangenschaft. Und das war kein normales Gefängnis. Schon gar nicht, wenn man als Westdeutscher dort saß. Das heißt, er war tief traumatisiert, war mit sich und der Welt absolut im Unrein, trank, betrog meine Mutter. Und stand irgendwann vor mir im Kinderzimmer und er war gerade zurück, ich war 7 Jahre alt, stand einfach nur da, hatte getrunken und hat gesagt, du bist nichts wert. Was soll ich mit dir? Aus dir wird eh nichts. Was macht ein 7-jähriger Junge? Er packt seinen Matchbox-Koffer voll mit den Autos, die ihm am Herzen sind, verlässt die 3-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss in einem Mietshaus, blickt sich noch einmal um, sieht dort den Vater stehen, schwankend, der lächelnd auf ihn hinunterschaut und sagt, geh doch, tut uns beiden den Gefallen, geh. Da habe ich meine Mutter getroffen im Hausflur, hab sie fast mal einen Haufen gerannt, die war mit Tüten bepackt, hat mich nur müde angesehen, mich genommen, ist mit mir wieder zurück, hat mich in mein Zimmer gebracht, ich habe dann Stubenarrest gekriegt. Dann kamen einige andere Episoden, auch körperliche Gewalt. Wenn man sich dann eben mal als 8-Jähriger zwischen Mutter und Vater schmeißen muss, um die Mutter zu retten. All solche Dinge, was halt passiert. Und sicherlich nicht, da bin ich kein Einzelfall, das weiß ich, ja, wo eben vielleicht eine Biografie nicht unbedingt immer prickelnd verläuft. Ich habe dann irgendwann den Schritt gemacht, bin dann mit 16 von zu Hause ausgezogen. Der Kontakt blieb ja, oberflächlich da, gutes Bekanntenverhältnis zu den eigenen Eltern. Später irgendwann mal wieder, ging dann zur Bundeswehr relativ früh. Und habe dann angefangen, mir einen Panzer anzulegen. Das eine war die Uniform. Das andere war, dass ich extrem dann Sport gemacht habe. Also ich war eigentlich mit 14 ausgewachsen. Ich glaube, ich bin auch schnell gewachsen, weil ich irgendwie meinen Vater einholen wollte. Ja, um ihm halt als Gegner auch gegenüberzustehen. Also die Größe, die ich jetzt habe, hatte ich mit 14. Das Gewicht war die Hälfte. Ja, das habe ich dann später irgendwann nachgelegt, wie man halt so einen Panzer sich danach anlegt. Ja, das ging dann so weit, dass ich dann eben irgendwann ja auch geheiratet habe, Kinder kamen, alles soweit, was im Leben halt passiert und trotzdem war da immer ein großer Schatten. Und diese toxischen Gedanken, die habe ich nicht abgegeben, weil ich war auch nicht im Glauben, ja, sondern die haben mich weiterverfolgt. Und ich habe das auch in den Auswirkungen gespürt. Eine Auswirkung war, dass jedes Mal, ich brauchte nur an der Supermarktkasse stehen und wenn dann mal ein größerer Mann vor mir stand an der Kasse oder unmittelbar hinter mir stand, dann bin ich in Kampfbereitschaft gegangen. Dann hat meine Amygdala aber sowas von Alarm geschlagen. Und der hätte noch so freundlich lächeln können und hätte sonst was tun können. Da war einfach dieser große Mann, der mich anschaute. Ja? Und da ging sofort, dann gingen die Alarmglocken an. Und das ist eben genau auch das, was dort hängen geblieben ist. Und das andere war, dass jedes Mal, egal wie sehr mich Menschen gelobt haben, ob im Beruf oder in Freundschaft oder wo auch immer, sie gesagt haben, hey, du bist ein toller Mensch. Ich sagte, du hast keine Ahnung, ich bin kein toller Mensch. Wer sagt das denn? Ich kann gar kein toller Mensch sein. Weil da oben, da steht was geschrieben, das sagt, du bist kein toller Mensch. Ja, sondern du bist nichts wert. Und das blieb hängen. bis mir dann erstmal eine wunderbare Frau begegnet ist und danach ich dann dem Herrn begegnen durfte. Ja, und Jesus in mein Leben trat. Und er mir gesagt hat, hey, das stimmt alles nicht, was da oben steht. Und das gibst du jetzt einfach mal ab. Und das habe ich getan. Nicht von heute auf morgen, weiß Gott nicht. Und keiner weiß mehr als meine Frau, was das für ein Kampf war, den sie mit bestehen musste. Aber ich habe es mehr und mehr erfahren, gelebt und umgesetzt, dass ich diese Dinge auch abgeben konnte. Bis ich mich wirklich auch ein Stück weit frei fühlen konnte und das weg war. Und dann denkst du, wow, jetzt hast du es geschafft, du bist fertig. Und dann kommt Gott und sagt dir, nein, du bist noch nicht fertig. Da ist noch dein Vater. Und dieser Vater, inzwischen an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, die Uhr tickte, nur noch wenige Tage zu leben. Ja, Ärzte aufgegeben, ich brauche, glaube ich, nicht sagen, was Bauchspeicheldrüsenkrebs bedeutet, mit dazu, dass er vorher noch eine Niere verloren hat, also das volle Programm. Und dann sagt mir Gott, da hast du noch was vor dir, da gehst du hin. Das habe ich getan. Und ich bin zu ihm gefahren, als er, wie gesagt, auch in diesem Zustand war, in diesem Krankheitszustand, habe ihm eine Bibel mitgebracht, da rein habe ich gelegt auf die erste Seite das Übergabegebet an Jesus, habe es ihm reingeschrieben, habe ihm davon erzählt, habe sie ihm hingelegt. Er hat mich skeptisch angeguckt, aber war doch interessiert, hat sie erstmal angenommen und dann habe ich ihm um etwas gebeten. Nicht das Video, sondern da. Ich habe ihm gebeten, dass er mich, seinen Sohn, segnet. Das heißt, ich bin wirklich auf die Knie gegangen vor ihm, habe wieder zu ihm hochgeschaut, habe aber nicht mehr das Gesicht gesehen, das ich gesehen habe, als ich der 7-jährige Junge war. Ja, er wiegt inzwischen weniger als die Hälfte. Im Vergleich zu mir war er wirklich dann einfach nur noch ein Skelett, war klein und hatte Angst, große Angst. Ich habe ihm dann den Zettel in die Hand gedrückt und habe ihn gebeten, seine Hand auf mein Haupt zu legen, um mich zu segnen. Und als er diese Worte gesprochen hat, hat es ihn wirklich durchgeschüttelt. Das sind wenige Worte, aber sie brauchten in dem Moment mehr als 2-3 Minuten, wenn nicht 4, bis er es dann wirklich geendet hat mit einem erleichterten Amen. Dann gingen wir auseinander. Das war vor mehr als einem Jahr. Morgen feiert er seinen 75. Geburtstag. Er ist geheilt. Er ist geheilt. Durch die Worte, die er ausgesprochen hat, durch das Gift, das er aus seinem Körper vertrieben hat, er ist wirklich geheilt. Ich hätte noch was, aber ich breche das jetzt ab, um mir nicht, ich weiß, ist okay, das ging noch, hätte noch ein Video gehabt, das ist aber nicht weiter wichtig. Ich denke mal, das reicht auch, um hier den Punkt zu finden, das Ende zu finden. Was ich aber gerne mit euch noch schnell machen möchte, und das geht wirklich flott, vielleicht alle mal kurz aufstehen und das wir nochmal proklamieren. Dazu bitte ich meine liebe Frau nach vorne. Es geht auch relativ flott. Das war das Video. Das brauchen wir nicht. Das war übrigens aus The Help, wer das kennt. Ja, mit der. Okay, wir müssen es so machen. Wir lesen einmal kurz immer einen Satz vor und ihr sprecht uns bitte nach. Du, Jesu, bist der Hohepriester unseres ausgesprochenen Bekenntnisses. Hilf uns in Zukunft nur zu loben und zu preisen und niemals mit dem Teufel übereinzustimmen. Sondern immer mit dir, Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Heiliger Geist, wir ordnen unsere Zungen dir unter und bitten dich, das Glied zu kontrollieren, das wir nicht kontrollieren können. Und unsere Zungen sollen reden von deiner Gerechtigkeit, von deinem Lob alle Zeit. Amen. Amen. Danke.